Vater, ich danke dir einfach für diesen Tag. Einen Tag, den der Herr gemacht hat, wie es der Alex gepredigt hat. Einen Tag, den du vorbereitet hast. Der in deinem Buch steht, Vater, ein guter Tag. Wir danken dir, Vater, dass du zu jedem von uns redest, Heiliger Geist. Wir vertrauen auf dich, Heiliger Geist, dass du zu unseren Herzen redest, in unsere Situation, in unser Leben hinein, Vater. Wir laden dich ein in unser Leben. Wirke du, Vater, denn du bist ein guter Gott, Vater, ein guter Vater. Und wir sind deine Söhne und Töchter. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Auch danke an das Lobpreisteam. Man muss wissen, dass Lionel die Gitarre vor 2 Wochen erst gekauft hat, oder? Und vorher keine Gitarre hatte, also nur ein Banjo. Das ist natürlich ein gutes Beispiel für Mut, weil das heutige Thema Mut ist und der Lionel hat das demonstriert. Halleluja. Und wir möchten uns Mut anhand der Bibel ansehen. Das Thema gehört zu dieser Predigtreihe, was wir alles für zukünftige Zeiten brauchen. Letzte Woche war Alex mit Freude dran und ich wurde eingeteilt für das Thema Mut. Und jetzt geht es darum, bin jetzt ich für das Thema der Richtige? Es geht darum, dass wir sehen in der Bibel, dass Gott aus schwachen Gefäßen große Männer und Frauen hervorgebracht hat. Wir kennen David, der nicht der Stärkste war. Er war weder der Größte noch der Stärkste. Und doch wurde er zum König berufen. Und der Prophet ging durch und er sah einen großen stattlichen Mann, einen starken, einen talentierten, einen Krieger. Und Gott sagte, die alle sind es nicht. Diese habe ich verworfen. Das heißt, wir möchten heute über den Mut sprechen, der vom Geist Gottes kommt. Also wir möchten heute besonders über den Mut sprechen, den der Geist Gottes in uns wirkt, als Frucht des Geistes. Also es geht heute um die Frucht des Geistes, wie wir dann anhand der Bibel noch sehen werden. Ansonsten müssten wir irgendjemanden von Red Bull einladen, die Wingman und die dann irgendwie durch. Das ist natürlich ein Beispiel für Mut aus der Welt. Also es gibt natürlich sehr viel mutige Männer und Frauen in der Welt. Nur der Mut wird eben nicht die Werke Gottes vollbringen können. Und das ist es eben. Es nützt dir all der Mut der Welt nichts, wenn du nicht im Glauben laufen kannst. Und wenn du nicht die Werke Gottes vollbringen kannst. Und darum ist das heutige Thema der Mut, den Gott in uns bewirkt. Und dazu schauen wir uns eine biblische Figur an. Vielleicht auch 2. Und zwar, wir fangen mit Josua an. Und dazu können wir mal der 4. Mose Kapitel 13 aufschlagen. Das ist so eine bekannte Geschichte, die ihr sicherlich kennt. Und zwar geht es um die Kundschafter, die das Land auskundschaften. Josua ist einer von 12 Kundschaften, der von Mose ausgesandt wird, das Land anzusehen. Und zwar lesen wir im 4. Mose, Kapitel 13, dass von jedem der 12 Stämme ein Mann ausgewählt wird. Und der erste Hinweis ist, alles von diesen 12 Männern sind Leiter, sind Älteste, sind Führer. Diese 12 sind alle schon in einer starken Position. Und es sind also die Starken unter den 12, die wo schon irgendwo eine Leitungsfunktion haben und auch mit gutem Beispiel vorangehen sollten. Und wir lesen dann in 4. Mose Kapitel 13 einen Auftrag an diese 12, Vers 17. Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen, zieht hinauf, auf die Südseite steigt auf das Bergland und seht das Land, wie es beschaffen ist, das Volk, das darin wohnt, ob es stark ist oder schwach ist, gering oder zahlreich. Und sie sollen sich alles anschauen, die Frucht des Landes, die Städte und so weiter. Und das machen sie dann auch 40 Tage lang, durchforschen sie das Land Und der erste Schlüssel, das erste geistliche Prinzip, was Gott mir hier gezeigt hat, ist, dass er das öfters macht. Auch bei Abraham sagte ihm, steig auf den Berg und sieh dir das Land an. Und alles Land, das du sehen kannst, das will ich dir geben. Okay? Also das erste geistliche Prinzip auch hier, das ganze Land, das du, er sagt auch zu Abraham später, geh hin und durchforste das Land. Zuerst schaut er sich das Land an, von oben. Er schaut sich das Land an, okay, alles Land, das ich sehen kann, das wird Gott mir geben. Und dann sagt Gott, und jetzt geh hin zu Abraham, durchforste das Land, wie bei diesen Kundschaftern. Durchforst das Land, schaut die Frucht an, schaut die Berge an, schaut die Städte an. Okay? Also das erste Prinzip ist, das, was wir sehen können, was Gott uns sehen lässt im Herzen, das will er uns geben. Okay? Also Gott lässt uns ein Bild machen und sagt zu Abraham und auch hier, all das Land, das eure Füße betreten, das ihr sehen könnt, das will ich euch geben. Jetzt war es natürlich so, dass die nicht alle von diesen 12 Kundschaften wirklich eine gute Botschaft gebracht haben. Das kennen wir. In Vers 31 lesen wir, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs, also Riesen. Wir sahen dort Riesensöhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Interessant ist, dass nur Josua und Kaleb dem widersprechen. Sie sind die Einzigen, die sagen, wir können das Land einnehmen. Und zwar lesen wir im Kapitel 14, dass Josua und Kaleb hingehen und sprachen zu der ganzen Gemeinde, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen, es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn. Fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes und wir werden sie verschlingen wie Brot. Also hier ist eine Demonstration von Mut, weil Josua hergeht mit Kaleb und sagt, wir werden diese Riesen verschlingen wie Brot. Wir werden sie essen wie Brot. Und jetzt gibt es ein bisschen einen Volksaufstand. Dann fangen die wieder an, wir möchten sie steinigen, wir brauchen andere Anführer und so weiter. Also immer dasselbe Spiel bei Israel. Die gehen dann gegen die eigenen Anführer los. Da gehen wir jetzt aber nicht hinein, wir bleiben noch hier. Hier demonstrieren Josua und Kaleb eine ganz andere Sicht. Sie sagen, ja, die Riesen sind da, aber wir werden sie, wenn der Herr Gefallen an uns hat, wir werden sie essen wie Brot. Und die Frage ist natürlich, woher haben sie diesen Mut, woher haben sie diesen Glauben? Und wenn wir ein bisschen Josua ansehen, wir erfahren nicht so viel über Josua in der Bibel, aber was wir erfahren, gibt schon einen Rückschluss darauf. Und zwar war Josua ein Mann, der Mose diente. Das ist das Erste. Also Josua war der Diener Mose. Er hatte also einen geistlichen Vater. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal der erste Hinweis. Für einen geistigen Vater, das würde jedem von uns gut tun. Das ist der erste Hinweis. Er hatte jemanden, zu dem er aufblicken konnte. Weiters wird über Josua gesagt, dass Josua an Mose anhing und an dem Herrn anhing. Das heißt, über Josua steht geschrieben, er wich nicht vom Heiligtum. Also Mose ging in diese Stiftshütte und sprach mit dem Herrn von Angesicht zu Angesicht und Josua, wie heißt es, wich nicht vom Heiligtum. Also Josua war ein Mann, der auch in dieses Zelt der Begegnung ging und diese Gemeinschaft mit dem Herrn suchte. Und dann ist es so, als Mose diesen Berg hinaufsteigt, den Berg Sinai, und diese Gesetzestafeln bekommt, Da ist es so, dass Josua mitgeht. Josua geht so weit hinauf, wie er kann. Und Josua muss dann irgendwo stehen bleiben, weil nur Mose darf dann direkt Gott begegnen, aber Josua harrt aus. Er harrt aus. Also Josua sagt, ich gehe mit, ich gehe so weit ich mitgehen kann. Und er steigt mit Mose den Berg hinauf. Und die anderen bleiben unten. Okay, das ist ein Bild. Die anderen bleiben unten und geben sich dann, wie wir sehen, den Lüsten, Begierden und den weltlichen Gedanken hin. Sie schmelzen ja dann mit Hilfe von Aaron das goldene Kalb aus ihrem Schmuck, den sie aus Ägypten mitgenommen haben. Und wir sehen, sie bleiben in den weltlichen Begierden drin, während Josua das Angesicht des Herrn sucht. Er ist also, wie es heißt, er ist ein Mann voll Geistes. Und das ist ein erster wirklicher Hinweis, weil es wird nicht gesagt über Josua, dass er ein starker Mann wäre, dass er ein Krieger wäre. Das wird über Josua nicht gesagt. Es wird aber gesagt, dass er ein Mann war, der im Heiligtum blieb. Okay, also der erste Hinweis ist, ein Mann, der erfüllt war mit den Gedanken Gottes. Er war nicht erfüllt mit den Gedanken dieser Welt. Das ist auch für uns wichtig. Wenn wir diese Türen durchschreiten möchten, die Gott uns öffnet, brauchen wir diese Erneuerung der Gedanken, damit wir hindurchgehen können. Denn in diesem Jahr werden uns Türen aufgehen, und dazu brauchen wir die Erneuerung der Gedanken. Selbst Israel, das war eine große Türe. Sie gingen durch das Schilfmeer und das war für sie eine Türe. Sie gingen hindurch, das Schilfmeer öffnete sich wie eine Türe. Sie gingen hindurch und die Türe schloss sich hinter ihnen. Also dieses Schilfmeer war für sie eine Türe und dieser Übergang ist sehr kritisch, auch für unser geistiges Leben. Sobald wir diese Übergänge haben von einer Phase in die nächste Phase, weil wir sehen auch in der Bibel oft Phasen, diese Übergänge sind sehr, sehr kritisch. Also hier müssen wir besonders dem Herrn anhängen, besonders erfüllt sein mit dem Geist, damit wir den Übergang schaffen. Und wir sehen hier, Israel hat hier den Übergang nicht geschafft. Die mussten dann 40 Jahre in die Wüste, bis die ganze Generation ausgerottet war. Und erst ihre Kinder hatten dann den zweiten Anlauf. Also dieser Übergang, diese Phasen in unserem Leben, das sind die kritischsten Phasen, würde ich fast meinen. Als sie nachher im Land drin waren, war keine Diskussion mehr um das Land. Dann war nur noch, ja, einnehmen statt eins, statt zwei, statt drei, dann ging es dann 80 Jahre dahin. In 80 ungefähr Jahren, Josef war dann sein ganzes Leben, das war seine Lebensaufgabe, er war ein Heerführer. Der hat nachher das Land in 80 Jahren ungefähr eingenommen. Also die mussten ja Stadt nach Stadt, Volk nach Volk besiegen. Aber es war keine Diskussion mehr wie hier an diesem Übergang. Gehen wir zurück oder was machen wir jetzt? Okay? Also diese Übergangsphasen ist für uns die kritische. Das heißt, wenn Gott uns segnen möchte, müssen wir Mut haben, in diese offene Türe, wie es heißt, uns wurde eine große Türe geöffnet. Aber Achtung, es sind viele Widersacher. Im Neuen Testament steht, uns wird geöffnet, uns wurde geöffnet, sagt Paulus, eine große Türe. Okay? Und ich prophezei wirklich auch über uns, über diese ganze Gemeinde, dass dieses Jahr wirklich das Jahr der offenen Türen wird, wo Gott uns eine große Türe öffnet. Wir können es auch bei der Jugend sehen, wie uns hier eine Türe jetzt geöffnet wird für die anderen Gemeinden. Das heißt, Gott öffnet uns die Türe und dieser Übergang ist jetzt kritisch. Hier braucht es diesen von Gott gewirkten Mut, weil die anderen Kundschafter waren bestimmt auch mutige Männer. Es war nicht so, dass sie nicht mutig waren. Aber dieser Mut der Welt, der versagt auch in dieser Situation, weil sie mit sich selbst rechnen. Sie schätzen es ab. Dieser Riese hat so viel Kraft, ich habe so viel Kraft, okay, das wird nicht funktionieren. Sie stellen eine Kalkulation auf und rechnen, wie viel Mann haben wir, wie viel Waffen haben wir, wie viel Erfahrung haben wir Und das ist eben dieses Gedankengut der Welt. Die Welt rechnet es aus und es ist im Normalfall, wenn ich ohne Gott unterwegs bin, auch der richtige Weg. Aber in diesem Falle haben wir uns ja mit einem lebendigen Gott zu tun, der uns eine Verheißung gibt und sagt, du bekommst das Land, in dem Milch und Honig fließt. Okay. So, das heißt, der erste Schlüssel ist, dass das erfüllt werden mit Geist. Wenn wir uns eine zweite Figur im Alten Testament ansehen, das wäre David, dann sehen wir auch, David war ein mutiger Mann. Die Frage ist nur, woher hatte David den Mut, sich gegen Goliath zu stellen? Und kein anderer konnte es tun. Und bei David sehen wir etwas, David ging sein ganzes Leben eigentlich durch diese Schule Gottes, wo Gott ihn sehr nah an seine Brust nahm und sagt, ich trainiere dich. Und darum war David in der Lage, überhaupt gegen Goliath anzutreten. Also er war bei dieser Schafherde im Training, er war ein Lobpreiser und Gott ließ dann die wilden Tiere auftreten. Oder dann kam der Bär und dann hat Gott ihm gezeigt, okay, wie funktioniert das, wenn der Geist Gottes auf dich kommt? Und das ist auch für uns ein Schlüssel. Wir sind ja nicht stärker. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie stärker wären wie Menschen in der Welt. Der einzige Unterschied, den wir haben, ist, dass es heißt, ich wurde gesalbt. Der Geist des Herrn ist auf mir. Und das ist der Unterschied, den wir ausmachen. Und David war auch nicht stärker wie die anderen. Nur war es so, dass er sagte, okay, der Geist des Herrn kam auf mich und ich nahm diesen Bär am Bart. Oder ich nahm den Löwen am Bart. Und ich erschlug ihn mit meinen eigenen Händen. Das ist normal unmöglich, oder? Aber was David dabei lernt, ist, okay, ich merke, wenn ich in meine Berufung hineingehe, in das, was Gott mich trainieren will, merke ich, ich selbst bin schwach, aber in dem Moment, als ich dem Löwen den Bart ziehe, kommt der Geist des Herrn auf mich. Okay? Wie bei Simson und so weiter, als er gegen die Philister losgeht, den Eselhaken in die Hand nimmt, heißt es, der Geist des Herrn kam auf ihn. Also der entscheidende Unterschied ist, wir rechnen damit, in dem Moment, wenn sich die Türe öffnet und wir durchgehen, wir wissen es, ich kann es nicht. Ich habe ja auch den Mut nicht dazu, aber ich rechne fest damit, der Geist des Herrn kommt auf mich. Das ist die einzige Chance. Wir sagen, okay, dann haben wir sind nicht die Mutigsten, wir sind auch nicht die Stärksten, aber der Geist des Herrn ist so stark. Der Geist des Herrn kam auf ihn und lehrte David. Und David hatte also gelernt, wie der Geist Gottes funktioniert und welche Kraft er hat. Und dadurch ging er nachher hin und sagte zu Saul, ja, dieser unbeschnittene Philister, das macht keinen Sinn, was der erzählt. Ich komme in der Kraft des Herrn. Und dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und das Enorme an diesem war, dass Saul, der ja König war, dem Ganzen auch noch zustimmte. Weil Saul war in einer gefährlichen Position. Sie hatten ja vereinbart, wenn jetzt David verlieren würde, musste sich das ganze Volk unterordnen, den Philistern. Also das war ja dieser Deal, das war der Handel. Wer ja gegen Goliath gewinnt, gewinnt gegen die Philister. Wer aber gegen Goliath verliert, dann ist natürlich ab ganz Israel verloren. Also das ist so ein, wir kämpfen nicht Volk gegen Volk, wir kämpfen ein Mann gegen ein Mann. Und Saul hört sich das an und David sagte, ja, es wird so sein wie bei den Bären und es wird so sein wie bei den Löwen. Der Geist des Herrn wird auf mich kommen und ich werde diesen Philister erschlagen. Und dann werde ich ihm den Kopf abhacken. Und Saul sagte, okay, ja gut, dann machen wir es. Also selbst Saul hörte das und selbst Saul konnte hier noch Glauben hineinsetzen. Weil er wusste, okay, es macht keinen Sinn. Du bist ein Jüngling, du bist im Kriegsdienst unerfahren. Du hast nicht mal die Größe von einem normalen Mann. Du passest nicht in die königliche Rüstung hinein. Selbst wenn ich dich jetzt ausrüste mit dem besten Kriegsmaterial, kannst du es nicht tragen, weil du bist es nicht gewohnt. Du hast die Kondition nicht, die schwere, die 40 Kilo Rüstung zu tragen. Du bist es nicht gewohnt, oder? Und Goliath ist es gewohnt. Von Goliath heißt er ein Kriegsmann von Kind auf. Also es ist wie, wenn ich den aufziehe und sage, okay, mit 4 Jahren fängst du an mit Holzschwertern, mit 5 Jahren bekommst du dann ein Eisenschwert und so weiter. Der wird richtig, richtig gezüchtet. Also wir reden hier von und gegen solche Leute musste der antreten. Und war selbst aber unerfahren, darum nahm er die Steinschleuder. Also es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber er wusste, der Geist Gottes kommt auf. Das heißt, wir müssen auch bei unseren Türen rechnen, es macht keinen Sinn. Aber es geht nicht darum, ob es Sinn macht, sondern es geht darum, ob der Gott es autorisiert hat. Weil es heißt, wenn Gott etwas autorisiert, dann wird er auch mit seinem Geist kommen. Und das ist das Entscheidende für uns. Gott selbst wird sich zu uns stellen. Gott selbst sagt, er stellt sich auf unsere Seite, wenn wir in seinem Plan laufen. Und er wird alles, was notwendig ist, dazu bereitstellen. Das heißt, wir werden feststellen, okay, mir fehlt das, Erfahrung habe ich auch nicht, ja, schaut schlecht aus. Aber der Heilige Geist weiß alles, was dir fehlt. Er weiß alles, was uns mangelt und er wird alles bereitstellen, weil er es autorisiert hat. Okay. Gut, aus meinem Leben kann ich hier noch ein kurzes, macht jetzt vielleicht nicht für jeden so viel Sinn, aber in meiner Situation ist es so, wir bauen ja auch, wir haben jetzt einen Mitarbeiter ein bisschen, zu zweit sind wir jetzt dran, diese ganze Photovoltaik-Geschichte, Firma. Und zwar mussten wir da bei einer Photovoltaikanlage mussten wir einen Fehler finden. Wir mussten uns da abseilen mit Absturztechnik und so weiter. Und ich habe mir schon gedacht, ja, am Seil müssen wir dann das Ganze aufmachen und hin und her. Und ich habe mir schon gedacht, das könnte ein bisschen kritisch werden. Und in der Nacht, also das war dann in der Vornacht, kam der Geist des Herrn auf mich. Weil ich wusste, dort, wo ich drin laufe, das ist ja nicht mein Weg, den ich ausgesucht habe. Und in der Nacht kam der Geist des Herrn auf mich. Also quasi plötzlich, ich konnte nicht schlafen. Und dann habe ich den Heiligen Geist gefragt, okay, also wenn du nicht schlafen kannst in der Nacht, muss es nicht immer irgendwie dämonisch sein, sondern du kannst auch mal den Herrn fragen, was willst du mir sagen? Heiliger Geist, was hast du gerade auf dem Herzen, oder? Soll ich irgendwo reinbeten? Es kann auch sein, Gott weckt uns auf, um zu beten. Weil es notwendig ist, weil er weiß, morgen wirst du dem gegenüberstellen und keiner von euch ist bereit. Keiner von euch ist bereit und dann ich muss dich aufwecken in der Nacht, dort betest du eine Stunde und dann ist alles erledigt. Dann ist der Weg frei. Ja, und Gott hat mich dort geweckt, hat mir gesagt, okay, wenn du morgen vor Ort bist, dann nimmst du dieses Kabel und du machst genau 3 Messungen an der Position und ungefähr Position 7 wird der Fehler sein. So, und dadurch, am nächsten Tag, war ich richtig entspannt, weil ich wusste, es war mir gegeben. Es geht darum, dass du machst Dinge, nicht weil du vielleicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen hast, sondern weil sie dir gegeben sind. Uns sind die Dinge gegeben. Okay? Das heißt, Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Gefangene aus dem Kerker zu führen, Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Und hier war es so, der Geist Gottes hat mir gesagt, das Kabel, das hier anstecken, das so machen und so weiter. Und dann konnte ich am nächsten Tag das genauso machen und wir haben das erledigt. Ist jetzt nur ein vielleicht nicht das beste Zeugnis für dich, aber so ging es bei David auch. Solange er dort drin lief, auf dem Weg, den Gott für ihn vorbereitet hatte, stellt sich der Geist Gottes dazu. Das heißt, der Geist Gottes füllt unsere Schwachheiten aus. Also Schwachheit ist nicht unbedingt ein Problem. Das müssen wir ein bisschen umdenken, weil wir sind zum Teil so erfüllt mit diesem Gedankengut der Welt, dass wir mit Schwache Probleme haben. Wenn wir sofort die Schwache dem anderen sehen, oder? Der sagt mir jetzt was, aber ich selber schwach. Also ja, wir können zum Teil die Schwache dem anderen schon erkennen. Wir schauen ihn an und sagen, ja, der hat da noch ein Problem und da ist er irgendwo, muss ein bisschen Seelsorge gehen oder was auch immer. Aber in unserer Schwachheit, sagt Gott, kommt seine Stärke zur Geltung. Es gibt also diesen Mut aus Erfahrung, wie David ihn hatte, dass er sagte, wenn der Heilige Geist so funktioniert, dann wird es auch jetzt in einem größeren Schritt so funktionieren. Also es funktioniert mit dem Bär so, es funktioniert mit dem Löwen so, das heißt, es funktioniert mit dem Goliath genau gleich. Das ist nur ein Löwe ohne Bart. Den muss man halt mit der Steinschleuder erledigen. Okay. Das heißt, Gott lehrt uns, wie sein Geist funktioniert, und dann können wir auch aus Erfahrung oder aus dem Gelernten. Es gibt natürlich jetzt auch negative Erfahrungen. Also mit Erfahrung muss man ein bisschen aufpassen. Und das wäre eine Möglichkeit, dass wir beten, dass Gott uns auch von diesen negativen Erfahrungen frei macht. Aus diesen, wo wir irgendwo schon mit Versagen zu tun hatten, wenn uns das prägt, dann hält uns das natürlich zurück. Gut. Dann gehen wir noch kurz in diesen Bereich hinein von was sind denn die Feinde des Mutes? Also Mut definiert der Duden ja so, dass es ein Weitermachen ist trotz der Angst. Es ist ein Überwinden der Angst. Also es geht nicht darum, dass jemand, wo Mut hat, keine Angst hat. Man hat Angst. Aber Mut heißt es, trotzdem weitergehen zu können. Das ist dann Mut. Weil selbst Josua wird von Gott sehr deutlich ermahnt und sagt, wenn du weitergehst, sei mutig. Wenn du, fürchte dich nicht. Also immer wieder sagt er besonders zu Josua. Also es heißt nicht, dass Josua keine Angst hatte. Weil warum redet ihn Gott besonders in diesem Bereich so intensiv an? Das sehen wir bis jetzt bei keinem. Er musste nicht zu Abraham sagen, also sei mutig, Abraham, sei mutig, wenn du aus dem Land gehst, fürchte dich nicht. Das sagt er zu Josua. Also das heißt, es muss nicht unbedingt heißen, dass Josua der Mutigste unter ihnen war. Weil Gott musste Josua besonders im Bereich des Mutes ansprechen. Aber Josua hat nachher durchgezogen bei diesem Land. Also wir sehen, Josua konnte das Land einnehmen. So, der Feind weiß natürlich, wenn wir an so einer kritischen Übergangsphase in unserem Leben sind, auch David, bevor er den Thron bestieg, bevor er seine Königsherrschaft antrat, kam er ja an den tiefsten Punkt seines Lebens, wo er seine Frau und seine Kinder in der Hand des Feindes hatte und er gesteinigt werden sollte. Also wir sehen diese Übergangsphase. Das war der kritischste Punkt, der gefährlichste in seinem Leben und das war genau einen Schritt von seinem Thron entfernt. Und was haben wir für Feinde? Was ist der Feind, der uns entgegentritt? Und zwar, das ist eben diese Angst und die Einschüchterung. Die Einschüchterung. Und zwar ist es auch so, dass diese Einschüchterung kann auch als dämonischer Geist auftreten. Also dieser Geist der Einschüchterung, der kann uns entgegentreten und das ist gut, wenn wir den erkennen. Also sagen wir so, du gehst voran, du gehst die Wege des Herrn, du hast eine Vision, du hast prophetische Worte, du hast irgendwie eine Verheißung und dann kann es sein, dass dir jemand entgegentritt und der wird ein ordentliches Wort der Entmutigung haben oder ein Wort der Einschüchterung. Wenn du das jetzt in dein Herz aufnimmst und zulässt und glaubst, kann es dich ordentlich aus der Bahn werfen. Das ist nur wichtig, dass wir es wissen. Es gibt Einschüchterung und es gibt auch einen Geist, der dahinter steht. Einen dämonischen Geist der Einschüchterung, der auch durch Menschen arbeiten kann. Wenn er bei anderen Menschen eine Türe findet, dann redet er durch andere Menschen zu uns. Was folgt ist, wenn du einem so einem Geist der Einschüchterung gegenübertrittst und du hältst ihm nicht stand, dann kommst du unter seinen Einflussbereich. Und wenn du unter seinen Einflussbereich kommst, wirst du entmutigt sein, Angst haben, du wirst dich vielleicht wie Elia in der Höhle verkriechen und fragen, es geht nicht mehr weiter. Und dieser Geist der Einschüchterung kappt uns von der Gegenwart Gottes ab. Also ich hatte das wirklich schon öfters. Wenn ich dort hineingekommen bin, kannst du irgendwie Lobpreis machen und du kommst davor, du kommst nicht durch plötzlich. Also wie wenn du vom Fluss Gottes, vom Geist Gottes abgeschnitten bist. Also das ist einfach so nur als Hinweis. Manchmal, es gibt diese dämonische Kraft, diesen Geist der Einschüchterung. Gibt verschiedene Geister hier. Von der Bibel wird auch dieser Kampf von Elia erwähnt, der extrem eingeschüchtert wurde von dieser Isabel. Einschüchterung drückt uns in diese Höhle und kappt uns von der Gegenwart Gottes ein bisschen ab und nimmt uns aus dieser Position der Autorität heraus. Weil unsere Position ist eine Position der Autorität. Sobald der Feind es schafft, uns aus dieser Autorität hinauszudrücken, dann sind wir irgendwie ja, ein bisschen in einem Zwischenstand. Wir sind nicht mehr, wir stehen nicht dort drin, wo Christus uns hineingestellt hat. Er sagt, er lässt uns mitsitzen auf den Höhen. Oder? Er lässt uns mitfahren im Streitwagen, in diesem Triumphzug. Heißt es, ich lasse euch mitfahren. Ich lasse euch mitsitzen. Das heißt, und ich gebe euch meinen Namen. Meinen Namen heißt es, steht über aller Gewalt des Feindes. Ich gebe euch Gewalt über alle Macht des Feindes, über seine Vollmacht. Oder ich gebe euch Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Sobald wir eingeschüchtert werden, kann es passieren, dass wir unsere Position der Autorität verlassen und dann stehen wir nicht mehr dort drin. Dann stehen wir plötzlich in dem, oh, der Feind hat mich total unterdrückt und keine Ahnung. Okay, also hier in dem Moment ist es dann notwendig, dass wir wirklich gegen diesen Geist der Angst und Geist der Einschüchterung in Autorität angehen. Da heißt es wirklich mal, okay, du Geist der Einschüchterung, Angst, raus aus meinem Leben, aus meinen Gedanken, du hast kein Anrecht. Also das dürfen wir lernen, hier in Autorität die Waffenrüstung auch anzuwenden. Und jetzt ist es so, wenn wir im Neuen Testament schauen, zum Schluss, um die Brücke zu schlagen, wie war das im Neuen Testament, was haben wir dort für ein Beispiel? Gehen wir mal auf Apostelgeschichte 4. Die Apostelgeschichte 4, beziehungsweise noch als Hintergrund, es war ja so, dass Jesus selbst zu ihnen sagte, wartet, bis der Heilige Geist kommt, denn er wird euch bekleiden mit Kraft aus der Höhe. Dann könnt ihr meine Zeugen sein. Also er sagt selber, ohne dass ihr angetan seid mit dem Heiligen Geist, werdet ihr es nicht schaffen. Also er sagt, Jesus selber sagt, wartet. Und dann lesen wir dann in Apostelgeschichte 1 und 2 diese klassische Pfingsterfüllung, wie der Heilige Geist ausgegossen wird. Und in Apostelgeschichte 4, wo wir jetzt sind, ist das bereits passiert. Also sie wurden angetan mit dem Geist aus der Höhe. Und in Apostelgeschichte 4 kommen sie aber jetzt trotzdem in eine Situation, wo sie sagen, wir können nicht mehr weitermachen, denn wir haben die verfolgen uns, die drohen uns mit Gefängnis, die Nächsten wollen uns schlagen und so weiter. Jetzt lesen wir, was machen sie in dieser Situation, Apostelgeschichte 4. Und zwar ab Vers 23 steht das Gebet der Gemeinde. Sie kommen zusammen und sie beten. Wir kürzen das ein bisschen ab und gehen gleich auf Vers 29. Und jetzt hör sie ihre Drohungen an. und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, Vers 31, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also hier sehen wir direkt die Verbindung von Erfüllung mit Heiligen Geist und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also für uns ist es ein Schlüssel, wir kommen zusammen, wir beten, wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist selber ist mutig. Das heißt, ich habe euch nicht gegeben einen Geist der Angst. Ich gebe euch keinen Geist der Angst. Ich gebe euch keinen Geist der Knechtschaft, wie die Welt ihn hat. Ich gebe euch einen Geist der Kraft, Liebe, Besonnenheit. Also dieser Heilige Geist hat Kraft und ist mutig. Und umso mehr wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, umso mutiger sind wir selber. Wir haben den Mut ja in uns zum Teil einfach nicht. Muss ich von mir selber sagen, ich habe den Mut in mir selber, finde ich ihn nicht. Aber ich kenne die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, ich weiß, wenn ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, kann ich durchgehen. Und so kamen auch die Apostel zu dem Punkt, dass sie sagen können, okay, hier geht's nicht mehr weiter. Und Gott erfüllte sie. Nach Pfingsten war das aber. Das heißt, es ist so die zweite Erfüllung mit dem Heiligen Geist, fast schon, müsste man sagen. Oder? Also Apostelgeschichte 2 ist Pfingsten und wir sind in Apostelgeschichte 4. Das zeigt auch, dass wir immer wieder neu erfüllt werden können und müssen, um weitermachen zu können. Und in diesem Kurs Nazarener, den wir gerade in der OCG machen, sind wir angehalten, eine Stunde täglich Gemeinschaft mit unserem Herrn zu führen. Also dann unbedingt. Da muss ich aufschreiben, wie viel Minuten habe ich mit dem Herrn verbracht, Rechenschaft, und dann steht drin bei mir im Tagebuch heute das gemacht mit dem Herrn. Jetzt kannst du sagen, das ist, jetzt kommt wieder, ich bin schon gespannt, der erste, das ist religiöser Druck. Das ist religiöser Druck. Der erste kommt, bin schon gespannt. In dieser Zeit, ich musste im Trainerkurs jetzt immer eine Stunde täglich mindestens mit dem Herrn verbringen. Und dann habe ich mich so vor ein paar Tagen hingesessen und habe so ein paar Lobpreislieder gemacht. Und dann hatte ich mir gedacht, die Zeit ist noch nicht um, du musst noch mal zwei Lobpreislieder machen. Okay, ich spiele schon noch mal zwei Lobpreislieder. Und irgendwann sagte Gott dann zu mir, also Sohn, oder? Du musst dich nicht so anstrengen. Du musst dich einfach nicht so anstrengen in dieser Zeit mit mir. Und dann hat einfach mal Gott zu mir geredet und es war nicht mehr so anstrengend für mich. Weil ich war eher ein bisschen schon müde, wir waren dann schon ein bisschen krank, waren schon immer wieder in der Erholung. Aber trotzdem, ich war ein bisschen müde, habe mir gedacht, eine Stunde jetzt noch durchdrücken. Und Gott hat gesagt, na, du brauchst dich nicht so anstrengen. Ich erzähle jetzt dir mal was und ich erzähle dir, wie es da ausschaut und was ich auf dem Herzen habe und so weiter. Und das war dann plötzlich dann wieder entspannt. Das war dann sehr entspannt. Und es ist aber so, wir müssen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, damit wir unsere Gedanken auch erneuern können. Also solange wir, jetzt ist es so, du bekommst eine neue Schöpfung, oder? Du bist eine neue Schöpfung. Dein Geist wird wiedergeboren. Jetzt hast du einen neuen wiedergeborenen Geist, der vollkommen ist vor Gott. Oder? Der reingewaschen ist, der ist absolut heilig und der kann mit Gott kommunizieren. Jetzt ist es nur so, dass dein Verstand, deine Gefühle, dein Wille noch nicht erneuert sind. Das heißt, sobald du vom Neuen geboren wirst, ist dein Verstand immer noch der Alte. Und der heißt es, ihr müsst eure Sinne erneuern, damit ihr erkennen könnt, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Das heißt, diese Transformation unserer Gedanken, die ist notwendig, sonst kann dieser neue Geist nicht durchdringen. Okay? Also, wenn du dich fragst, warum das und das und das ständig in meinem Leben, dann müsste man einmal abschätzen, wie viel kann dich der neue Geist überhaupt dominieren? Wie viel werde ich überhaupt vom Heiligen Geist geleitet? Am Anfang werde ich wahrscheinlich 95% vom Fleisch dominiert und 5% vom Heiligen Geist. Okay, also das ist ein Schlüssel. Es heißt jetzt, wenn du neu von Neuem geboren wirst, bist du jetzt ein Geist in einem Körper. Du bist jetzt kein Körper mehr mit einer Seele, und den ich dann füttere, sondern jetzt muss ich umdenken und sagen, jetzt bin ich ein Geist, der einen Körper hat und eine Seele hat. Und dieser Geist muss jetzt durch meine Gedanken durch, wird beeinflusst durch meine Gedanken, Gefühle und Verstand. Und damit der in seiner Fülle regieren kann und der Heilige Geist mich dominieren kann, brauche ich diese Transformation. Ich muss in den Gedanken und den Sinnen erneuert werden. Sonst bin ich immer irgendwo 98% dominiert durchs Fleisch und kurz dann am Sonntag kann mal der Heilige Geist die Hand halten, so ein bisschen, und kurz mal Lobpreis machen und dann geht's schon wieder runter, dann geht's schon wieder ins Fleisch, oder? So kommen wir natürlich nicht weiter. Also, drum, wir brauchen diese Zeit mit dem Herrn, damit wir erneuert werden können, damit wir transformiert werden. Und darum tut es mir persönlich auch gut, muss ich sagen, der Nazarenerkurs wirklich zu schauen, schaffst du diese Zeit mit dem Herrn? Hast du sie geschafft? Gut. Ich will euch jeden ermutigen, dass wir diesen Altar brauchen, diese Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen, damit wir erneuert werden, damit der Geist Gottes wirklich zu uns sprechen kann. Und ich glaube, es ist eine Falle, wenn ich sage, ja, im Alltag verbringe ich Zeit mit Gott. Das ist auch richtig, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Du bist ja dieser mobile Tempel, du kannst mit dem Heiligen Geist überall reden, das stimmt. Aber Jesus sagt, auch wenn du beten willst, geh in dein Kämmerlein. Schließe die Tür hinter dir zu und der Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also wir sehen schon anhand von Jesus, wenn er den Vater früher am Morgen gesucht hat, dass es nicht so war, dass Jesus sagte, nee, wir stehen jetzt auf, ich bin sowieso im Kontakt mit dem Geist. Wäre Jesus der Erste. Der müsste sagen, ich bin so erfüllt mit dem Heiligen Geist, ich habe Heiligen Geist ohne Maß, sagt die Bibel. Ohne Maß. Was wollt ihr eigentlich, oder? Wir gehen jetzt einfach hin, geheilt, erledigt. So funktioniert es eben nicht. Weil selbst Jesus hatte diese Gemeinschaft mit dem Vater. Wie viel mehr brauchen wir sie? Das heißt, ich glaube, es ist eine Falle, wenn ich sage, ja, die Zeit mit dem Herrn, die habe ich nicht so, weil ich habe sie eher so im Alltag. Und es ist auch gut. Im Alltag ist gut. Es ist gut, mit dem Herrn zu reden im Alltag, unbedingt. Wir machen das. Das ist absolut wichtig. Aber diese intime Zeit mit dem Vater, die brauchen wir. Und wir werden transformiert und dann werden wir mutig. Wir werden erfüllt mit dem Geist Gottes und dann können wir durch die Türe hindurchgehen. Und Gott wird in dieser Gemeinde in uns eine große Türe öffnen. Dieses Jahr. Halleluja. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Ich würde am Schluss gerne auch dieses Pult offen geben, dass wenn jemand von euch einen Eindruck hat oder eine Ergänzung, dass er es gerne sagen kann. Es soll nur keine zweite Predigt sein, aber ansonsten könnt ihr gerne weitergeben, was habt ihr vom Geist Gottes erhalten. Dann könnt ihr gerne das weitergeben. Und für uns ist es an der Zeit, dass wir, vielleicht können wir auch das nachher aufteilen, dass die, wo noch möchten, dass wir noch beten hier vorne und die anderen, die können dann in das Café gehen. Weil ich würde gern noch, dass wir hier hineinbeten. Dass wir ein bisschen hineinbeten, dort, wo wir entmutigt wurden, also diese wirklich negativen Erfahrungen, dass Gott uns abwäscht davon. Okay? Gott möchte uns reinwaschen von diesen negativen Erfahrungen. Dass wir wirklich offen sein können für Neues. Dass wir sagen werden können, okay, ich gebe Gott eine zweite Chance. Ich gebe Gott noch einmal eine Chance. Es war nicht der Vater. Es war nicht mein Vater. Mein Vater ist, der regiert aus Liebe. Das heißt, die Liebe treibt alle Furcht aus, dass ich sagen kann, nein, ich gehe wieder einen Schritt weiter, weil der Vater liebt mich so sehr. Mein Vater liebt mich so sehr. Er liebt dich so sehr. Und darum kannst du nochmal einen Schritt weitergehen. Weil der Vater dich so sehr liebt. Und die Liebe, die treibt die Furcht aus. Also wir werden hier nachher für die, die noch möchten, werden wir beten, dass Gott uns abwäscht von dem Negativen, was wir erfahren haben, und dass Gott uns bekleidet mit diesem Geist, der dazu führt, dass wir das Wort Gottes mit Freimütigkeit.